America's Choice.
Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der USA-Podcast aus Berlin.
Mit Domi Annika Mildner vom Aspen-Institut
und mit Julia Friedländer von der Atlantikbrücke. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und euch regelmäßige Updates und Einschätzungen zur politischen Lage in den USA und den transatlantischen Beziehungen. Aktuell, überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Expertinnen aus Deutschland und Amerika und manchmal auch Kanada. So wie heute. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember 2023. Angesichts der globalen Dimension des Klimawandels braucht es eine weltweite politische und wirtschaftliche Anstrengung im Kampf gegen die Erderwärmung. Als einer der größten Emittenten von Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen kommt es entscheidend auch auf die Vereinigten Staaten an. Insbesondere mit dem Inflation Reduction Act investiert die US-Regierung von Präsident Biden erhebliche Mittel, um die erneuerbaren Energien und grüne Technologien zu fördern. Über das Volumen der IRA-Ausgaben, dessen Instrumente und den generellen Kurs der US-amerikanischen Umwelt- und Klimapolitik herrscht innenpolitischer Streit zwischen der Demokratischen und der Republikanischen Partei. Und es ist auch ein Wahlkampfthema. Gleichzeitig blickt die Welt ganz gespannt nach Dubai, wo in diesen Tagen die Klimakonferenz der Vereinten Nationen stattfindet. Die COP28 nimmt gewissermaßen eine globale Inventur der Klimapolitik vor. Und die internationale Staatengemeinschaft ist aufgefordert, belastbare Ergebnisse und verpflichtende Ziele zu liefern.
Werden wir sehen. Aber erst werden wir darüber sprechen, welchen Einfluss diese Debatte über die Klimapolitik auf die innenpolitische Landschaft der USA hat und wie sich dies in den aktuellen politischen Diskussionen manifestiert. Wir gehen dann der Frage nach, wie sich der entscheidende Beitrag des IRA zur Bekämpfung des Klimawandels auf die Debatte ausgewirkt hat. Darüber hinaus möchten wir herausfinden, was die bisherigen Ergebnisse der COP28 sind und inwiefern die nationale Klimapolitik der USA davon beeinflusst wird. Zudem werden wir erörtern, wie sich die Spannungen zwischen den USA und China auf den globalen Fortschritt im Kampf gegen den Klimawandel ausgewirkt haben und wie die Aussichten angesichts der aktuellen diplomatischen Lage sind. Wir freuen uns, diese aktuellen Themen mit zwei großartigen Gästen besprechen zu können. Und damit begrüßen wir recht herzlich Petra Dolata und Dennis Tensler. Petra Dolata ist Professorin für Energiegeschichte an der University of Calgary und Scholar in Residence am interdisziplinären Calgary Institute für die Geisteswissenschaften, wo sich die Forschungsgruppe Energy in Society leitet. Zwischen 2014 und 2019 war sie Canada Research Chair für Energiegeschichte. Ihre Forschung befasst sich mit europäischer und nordamerikanischer Energiesicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dennis Tensler ist Director and Head of Program Climate Policy bei Adelphi in Berlin. Schwerpunkte seiner Arbeit bilden die Themenbereiche Klima- und Energiepolitik sowie Außen- und Sicherheitspolitik. Er berät vorwiegend Bundesministerien, Durchführungsorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit und internationale Organisationen. Wir gehen einfach direkt mit ein. Also wir haben gerade COP und ich lese nur die Schlagzeile und lese viel Kritik aus der deutschen Presse, der amerikanischen Presse. Ja, was machen Sie da? Das sind in den Emiratis, wollen sich natürlich greenwashen. Und was kann man eigentlich mitnehmen, wenn die Staatschefs sich da treffen? Werden wir tatsächlich Ziele erreichen, die umsetzbar sind? Und werden die Länder da wirklich nachhaltig zu irgendwas verpflichten? Petra, erstmal an dich.
Also der erste Eindruck ist hier von Kanada natürlich, dass wir sehr, sehr viele Vertreter aus der Öl- und Gasbranche schicken und zum Beispiel auch Vertreter der Provinz in Alberta. Und hier dreht es sich eigentlich alles um die Themen Methan. Also inwieweit es Abkommen darüber gibt. Die kanadische Regierung hat just gestern eine große Ankündigung gemacht, die sozusagen kanadische Öl- und Gasfirmen dazu verpflichten wird, weiter, also nicht mehr Methan auszustoßen. Und das hat sofort innenpolitische Kontroversen ausgelöst, wo es darum geht, wer überhaupt die Zuständigkeiten in diesem Gebiet hat. Also das ist eine sehr kontroverse innenpolitische Diskussion. Gleichzeitig ist natürlich, hängt es immer davon ab, wo man in Kanada sitzt. Es gibt viele, die mit Spannung beobachten, welche Vereinbarung es gibt, zum Beispiel auch zu dem zunehmenden Einsatz von Atomenergie. Das ist eins der Dinge, die Kanada mit unterschrieben hat. Aber hier in Alberta geht es wirklich hauptsächlich darum, ringt sich COP28 durch, insgesamt die Förderung fossiler Energieträger zu verbieten, was, das kann ich versichern, hier zu einem Riesenaufschrei führen würde und noch mehr das doch sehr komplizierte Verhältnis von Bundes- und Provinzregierung erschweren würde. Das ist so der erste Eindruck, den man hier aus Kanada, speziell aus der erdölproduzierenden Provinz Alberta hat.
Ja, eben wollte ich dann diese letzte Fakten da betonen für unsere Zuhörer, dass Calgary ungefähr das Texas von Kanada ist. Wenn man Calgary mit Houston, Texas vergleicht, also das ist nicht so ein guter Vergleich, aber kann man irgendwie so kontextualisieren so ein bisschen.
Bloß ein bisschen kälter, oder? Bisschen kälter.
Ein bisschen kälter. Aber es ist schon, ich war vor ein paar Wochen in Vancouver. Natürlich waren die Erwartungen von COP anders, ja? Also das ist schon, man sieht, dass es gibt eine Vielfalt an Meinungen in jedem Land. Dennis, was sind dann deine ersten Eindrücke?
Ja, es von der Spannungskurve, die gerade die COP einnimmt, gerade so für die ersten Tage, ist es eigentlich recht konträr zu dem, wie sonst die Klimakonferenzen ablaufen, weil dann ist normalerweise am Anfang immer erstmal Streit, es ist Konflikt, es gibt Sackgassen in den Verhandlungen, und was man jetzt gemacht hat, und ich glaube, das antizipiert auch so ein bisschen diese Erwartungen, die gerade eingangs genannt wurden, dass das ja hier im Grunde wesentlich eigentlich nur ein Stelldichein der Öl- und Gasindustrie sein kann, dass man versucht hat, bestimmte Knackpunkte, Themen voranzustellen und auch schon mal mit Lösungen zu versehen. Das ist zum einen bei dem Finanzierungsmechanismus für Schäden und Verluste der Fall, auf die man sich gleich geeinigt hat. Also normalerweise wäre das sonst in dem Spannungsbogen was gewesen, was man gerne auch in der Verlängerung einer solchen Klimakonferenz dann erst hinkriegt. Das hat man gleich vorweggenommen. Auch mit den USA zum Beispiel, die hier auch genauso wie Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate auch Finanzmittel bereitstellen. Das ist durchaus nicht selbstverständlich, weil das ja immer ein Punkt ist, Finanzmittel für internationale Initiativen. Da hat auch der Kongress natürlich ein gehöriges Wort mitzusprechen. Und das ist schon was dann erstmal bemerkenswert ist, auch wenn die Mittel, die USA in Aussicht gestellt hat, mit 24 Millionen US-Dollar eher gering einzustufen sind. Ein Viertel dessen, was jetzt Deutschland zum Beispiel mit 100 Millionen dort in Aussicht gestellt hat. Das ist so das eine. Das andere, und da bleiben wir eigentlich beim Geld, sind auch die Ankündigungen von der US-Vizepräsidentin in ihrer Rede, die mit deutlichem Pathos sich auch selber positioniert hat als Global Leader in internationaler Klimafinanzierung, auch vom Anfang weg, um die Beiträge für den grünen Klimafonds, den Green Climate Fund, entsprechend jetzt eigentlich im Grunde genommen nachzuholen. Das, was ehemalige Präsident Obama schon mal 2014 angekündigt hatte mit 3 Milliarden US-Dollar, das jetzt bereitzustellen, wird von kritischen Stimmen auch gesagt, ist eigentlich viel zu wenig. Und gleichzeitig ist es auch natürlich offen, aber da können wir natürlich, werden wir noch dazu kommen, ist das überhaupt realistisch, dass diese Mittel dann auch fließen in den internen Streitigkeiten zwischen Regierung und dann zum Beispiel Kongress. Aber insofern zusammenfassend erstmal hoffnungsvolle Signale und gleichzeitig das, was Petra schon angesprochen hat, da ist noch einiges, was abzuarbeiten ist, und das bleibt spannend.
Ja, man sieht ja auch, wie jedes Land sich da ein bisschen positionieren möchte. Ich habe gesehen, das war ein Artikel bei CNN, ich habe ihn nirgendwo anders gelesen, ich würde gerne ein bisschen nachrecherchieren, ob das tatsächlich stimmt, aber dass die Vereinigten Emiraten eine große Fläche von Simbabwe gekauft haben, das Gebiet von Simbabwe gekauft haben, um Forstwirtschaft zu fördern, um als Klimaausgleich für den weiteren Verkauf fossilen Energien, also vor Ort. Also das ist, jedes Land ist glaube ich, am Spiel. Das heißt, ich glaube, deswegen ist es für COP28, glaube ich, ein so wichtig im Kopf zu behalten. Aber zurück zu den USA. Ich werde erstmal zwei O-Töne einspielen lassen. Das sind ja irgendwie eine kleine Auseinandersetzung zwischen meine jetzige Energieministerin Jennifer Granholm, die am 14. September in ihrem Eröffnungsstatement vor dem Wissenschaftsausschuss des Repräsentantenhauses gesprochen hat.
Today, I'm proud to say that we've launched 98% of our programs under IRA. We're making the United States the most attractive destination for investment in new energy technologies, which will boost our energy security and independence. All of this will ensure American workers and families reap the benefits of our scientific capabilities through good-paying jobs and lower energy bills.
Das klingt vielversprechend, aber vielleicht hat der Abgeordnete Brian Mast, der Republikaner aus Florida, eine andere Meinung dazu. Befragt den Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für Klima, das ist John Kerry, unser ehemaliger Außenminister, zum Klimabudget des Außenministeriums, und das war am 13. Juli.
You can't worry about the emissions of your automobile if you can't make the payments on your car. It seems in many cases like you are hell-bent on enacting policies not by votes through the House of Representatives and the Senate, but by fiat. Secretary Blinken has said that your leadership will be indispensable in weaving climate into the fabric of everything we do at State Department. Personally, I don't believe that climate should be the focus of every part of diplomacy.
Ziemlich hartes Statement, zwei sehr gegensätzliche Statements. Ich habe mir mal einen schönen Vergleich von NPR angeschaut, der republikanischen Präsidentschaftskandidaten, wo auch nochmal ziemlich deutlich geworden ist, dass die Kandidaten zwar nicht den Klimawandel anzweifeln, aber schon die Politik, die jetzt ergriffen worden ist, sehr stark anzweifeln und auch gesagt haben, sie würden das rückgängig machen, inklusive großer Teile des Inflation Reduction Acts. Petra und Dennis, könnt ihr uns das ein bisschen einordnen? Wo steht denn die amerikanische Klimapolitik im Moment und was sind da so die zwei Fronten, die sich vielleicht auch gegenüberstehen?
Wenn man dieses Statement der Jennifer Granholm genau anhört, dann wird man ja feststellen, da ist gar nicht von Klima die Rede. Sie nimmt das Wort gar nicht in den Mund, sondern da wird über Jobs geredet, da wird über Energy geredet. Und ich glaube, das zeigt auch schon so ein bisschen einer der wesentlichen Konfliktlinien oder wie damit umgegangen wird auf. Nämlich, dass im Grunde genommen mit dem Inflation Reduction Act, aber auch mit dem zweiten wesentlichen und wichtigen Gesetz, dem Infrastrukturgesetz, versucht wird, das nachzuholen, was man lange Zeit auch durch eine starke außenpolitische Orientierung als nicht vollzogene Investitionen in die amerikanische Gesellschaft wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, so dieses Narrativ, mit dem dann die Demokratische Partei sehr stark versucht, gegen Narrativen, wie wir sie in der zweiten Einlassung gehört haben, entgegenzuwirken, nämlich zu sagen, letztlich zu sagen, also wir sind hier, um Jobs zu schaffen. Wir versuchen, diese Investitionen zu ermöglichen, die am Ende eben auch dazu führen werden, die amerikanische Wirtschaft resilienter zu machen gegenüber den Schocks. Darunter sind auch eben viele der Klimaschocks oder klimainduzierten Extremwetterereignissen, die das Land ja immer wieder oder ganz Nordamerika deutlich im Griff haben. Und über diese Art von der Einbettung dieser gesetzgeberischen Tätigkeiten, dem Wind aus dem Segel zu nehmen. Vielleicht Ein Wort noch dazu, ob man das dann tatsächlich zurücknehmen wird. Ich glaube, die Art und Weise, wie dieser Inflation Reduction Act ausgerollt wird und auch sehr stark in den Investitionsmaßnahmen auf Gebiete und Regionen fokussiert, die eben sehr einkommensschwach sich darstellen, wird es, glaube ich, sehr schwierig machen, in einer wie auch immer gearteten Post-2024-Landschaft entsprechende Maßnahmen abwickeln zu können. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz bedeutender Punkt, weil das als großes Wirtschaftsprogramm ja doch dann auch vielfach von diesen entsprechenden Regionen mitgetragen wird. Und ich glaube, was wir sehen werden in dem kommenden Jahr, ist deutlich ein Kampf der Zahlen, nämlich was sind die Investitionen, was sind tatsächlich einlaufende, ja auch durchaus auch von ausländischen finanziellen Mittel, was dort in Amerika ankommt und was sind die was wird sich auf der Ausgabenseite darstellen? Vielleicht mal soweit erste Konfliktlinien, die sich da innenpolitisch für mich abzeichnen.
Ja, also das Problem bei dem Inflation Reduction Act ist ja, dass es ein immenses und sehr komplexes legislative Werk zunächst einmal ist. Es ist sehr ambitioniert. Und ich würde auch sagen, man muss hier unterscheiden zwischen dem, wie es eben im Diskurs und in bestimmtes Narrativ nach außen hin dargestellt wird. Allerdings muss man auch sagen, dass zum Beispiel laut einer kürzlichen Umfrage nur 71% der Amerikaner, beziehungsweise 71% Amerikaner wissen kaum oder gar nichts über diesen Inflation Reduction Act. Und nur 39% befürworten es. Also es ist nicht so, dass das jetzt etwas ist, was jeder sozusagen in seinem täglichen Leben bespricht. Auf der anderen Seite ist es eben auch so komplex, dass wenn man sich anschaut, was nach mehr als einem Jahr passiert ist, wir Erfolgsgeschichten genauso wie Misserfolgsgeschichten haben, dass wir sehr viele sogenannte unintended consequences, also so diese unvorhergesehenen Konsequenzen, die bei so einem komplexen Regelwerk nicht überraschend sind, dass das sozusagen auf der einen Seite aber auch zu so einer schleichenden Institutionalisierung führt, wie Dennis das gerade dargestellt hat, die es sehr schwer machen wird, wenn Republikaner sozusagen die Macht übernehmen würden, alles wieder zurückzufahren. Aber es ist in jedem Fall so, dass dieser Teil von zu Klimawandel, also da, wo es um Adaption und Resilienz geht, dass der sehr, sehr wenig wirklich in den öffentlichen Diskursen genannt wird. Zum Beispiel Biden war im November in Colorado, also staunch Republican, und sagte dann auch, when I think climate, I think jobs. Und das ist also ganz klar die Art und Weise, wie die Demokraten versuchen, dies ihnen zu verkaufen. Es ist in diesem Sinne eine Industrie- und Technologiepolitik. Und in diesem Bereich geht es natürlich darum, Herstellung von Solarpanels, Windräder, Batterien, Weiterverarbeitung kritischer Mineralien, aber immer made in America. Und ich glaube, das ist eben sehr wichtig, wenn wir dann uns anschauen, wie erfolgreich ist das. Wir wissen das Problem bei den Solarpanels. Also zum Beispiel Windenergie ist wirklich nicht, hat nicht davon profitiert. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist die Industrie hat wirklich nicht den Push gesehen. Solar ja, aber Riesenkonkurrenz zu China. Und allein durch protektionistische Maßnahmen kann es im Moment sozusagen überleben. Also inwiefern das überhaupt weiterhin Made in America bestehen kann, ist eine große Frage. Der andere Punkt ist natürlich grüne Industriejobs mit Betonung auf Jobs. Also es gibt einige Programme, die ganz gezielt versuchen, die Jobs in den ehemaligen Kohleregionen in Renewable Jobs umzuformen. Aber wir wissen auch, dass das zum Beispiel 2021, dafür haben wir die ersten Zahlen, das ist nur für 1% derjenigen, die in der Kohle- oder Ölindustrie Jobs hatten, gelungen. Also diese Just Transition von Coal of Green funktioniert weniger schlecht. Was gut funktioniert, sind die neuen Technologien. Also wir sehen das hier auch in Kanada, dass die Anreize in den USA besser sind für einige der kanadischen Technologieführer, in die USA zu gehen und in bestimmte Bereiche zu investieren. Also ob das jetzt elektrische, ob das E-Autos sind, Atomenergie, auch die Small Modular Reactors, was ja jetzt auch ein großes Thema ist, die Wasserstoffwirtschaft. Wir wissen, dass gerade im Bereich des grünen Wasserstoffs, aber auch im Bereich des Kohlenstoffmanagement, also CO2-Sequestrierung, enorme Fortschritte gemacht wurden durch diese Anreize. Aber das sind Technologiepolitiken. Und was wir auch sehen, ist, dass sehr schnell natürlich ausländische Investoren da auch mit reinkommen, weil das ein interessanter Markt wird. Also inwiefern das weiterhin als so Buy American und Produce in America fortbestehen kann, ist eine riesige Frage. Und von daher, also man muss so ein bisschen unterscheiden, was der Diskurs ist. Es ist natürlich auch, also die Biden-Administration ist ja auch nicht zu beneiden. Also wenn man sich anschaut, wie die Situation im Kongress ist, wie auch in der eigenen Partei, nun ist Manchin jemand, der nicht mehr weiter kandidieren will, aber wir wissen, dass er als Vertreter eines Kohlenstaates West Virginia einiges der Gesetzgebung auch verwässert hat und auch nachträglich noch versucht hat, größere Commitments zu Öl und Gas zu fordern. Was ja auch passiert ist. Also wir vergessen ja auch gerne, dass Biden weitere Ölförderung in Alaska, das Willow-Projekt zum Beispiel, erlaubt hat. Also es ist keine einfache Situation im Moment. Und von daher versteht man und man muss eben auch diese Trennung wirklich vornehmen zwischen, was ist der Diskurs für die Amerikaner und was ist sozusagen der langsam im Hintergrund wirklich sich vollziehende institutionalisierte und auch sozusagen über Finanzen geförderte Wandel. Als Historikerin würde ich sagen, gib mir noch mal 10 Jahre und dann kann ich drauf zurückschauen. Aber es ist offen. Ich glaube, es bleibt offen zu sehen, inwiefern das diesen enormen Einfluss hat.
Vielleicht nochmal darauf eingestiegen, weil das da lässt sich ja auch wirklich trefflich drüber über die Einordnung auch streiten. Das ist ja wirklich spannend, weil diese Tour, die du da auch gerade angesprochen hast, die geht ja schon in die Battlegrounds. Ne? Ist ja auch betitelt Investing in America. Und das meinte ich eben so ein bisschen mit diesem Kampf oder Krieg der Zahlen, die da jetzt kommen wird, weil natürlich auch von Regierungsseite jetzt oder auch in der Auswertung jetzt eben schon eigentlich geschaut wird, wofür es ja eigentlich schon noch relativ früh ist, weil der IRA ist 1 Jahr alt. Also diese Elemente, die du auch gerade genannt hast, die sind natürlich, im Prinzip kann man, je nachdem wie man sich das Glas mit Wasser anschaut, kann man sagen, ist halb voll oder ist halb leer. Also relativ bemerkenswert finde ich, dass man da jetzt schon von mehr als 100.000 neuen sauberen Energienjobs spricht. Wobei man, glaube ich, da auch berücksichtigen muss, was du ja auch schon sagst, was zählt da jetzt alles unter zu sauberen Energien? Da würden wir in Deutschland, also gerade was jetzt auch so zum Beispiel die Sequestrierung angeht oder eben auch das, was jetzt die Atomenergie angeht, eben nicht unbedingt zu zählen. Aber es sind natürlich auch tatsächlich in der Solarenergie in dem Bereich, sind es über 50 neue oder erweiterte Fabriken, die da genannt werden, plus diese ganzen Hubs für Hydrogen, das ist zwar nicht nur grüner, ne, sondern auch, da gibt es ja die ganze Farbenlehre, die da durchgegangen wird. Aber wenn man sich anguckt, diese Hubs, die sind ja jetzt ausgelobt worden vor ein paar Wochen von der Regierung, dann sind das überall oder vielfach sind das die Flyover States, wo entsprechende Produktionskapazitäten aufgebaut wird. Und das für ein Gesetz, was eben vor knapp mal einem Jahr verabschiedet worden ist. Also ich kenne das zumindest aus der innerdeutschen Debatte, da guckt mancher doch mit einem neidischen Auge rüber und sagt, hey, also das so, da kann man relativ leicht an die Förderung kommen für diese Bereiche, für die unterschiedlichsten Bereiche. Es ist wirklich mit einer Gießkanne ausgeschüttet, so dass das durchaus für das übergeordnete Narrativ Energiesicherheit und Jobs im breiten Bereichen eben taugt. Aber es ist eben auch so, dass man sich ja im transatlantischen Verhältnis durchaus unter Druck gesetzt fühlt. Also bis hin zu Sitzungen vom Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses für Klima- und Energiepolitik, wo dann geschaut wird, was machen wir denn jetzt eigentlich damit, wenn da Amerika tatsächlich, wie es ja oftmals über Jahre immer wieder gefordert worden ist und unter Präsident Obama ja tatsächlich auch nicht geschehen ist. Er hat ja viele seiner klimapolitischen Maßnahmen in den letzten Amtsmonaten durch Executive Orders durchgeführt, nicht? Und jetzt hat man, und das interessiert mich natürlich, Petra, wenn du da als Historikerin quasi drauf schaust, wenn man dann sagt, also ist das am Ende in 10 Jahren, wird man da nicht drauf gucken und wird sagen, eigentlich hat Biden das umgesetzt, was Obama immer gerne gemacht hätte? Offene Frage wahrscheinlich für heute, aber es ist durchaus interessant.
Andere Zeit, andere Werte, andere Stimmung im Land, würde ich sagen. Ich interessiere mich so, diese Zitat vom Abgeordneten, ja, da spielt so ein bisschen, okay, unsere Diplomaten sollten sich nicht mit Klima beschäftigen. Ja, versucht das in das zu politisieren, so weit wie möglich. Ach, diese Klima, also das ist ein bisschen hier wie in Deutschland, wo man sagt, ach, die Klima, na, also ein bisschen die Befürworter der Bekämpfung des Klimawandels als Extremisten zu bezeichnen. Ja, das ist auf der anderen Seite. Und dann hat man Trump, der sagt, okay, Klimawandel ist ein China-Hoax und so. Die sind alle nur verrückt. Besteht eine Chance, dass diese Parolen von Jennifer Granholm tatsächlich Wasser halten? Wenn man von Jobs redet und Investitionen ziehen und weitere Technologien entwickeln, wenn man vielleicht nur einfach das Wort Klima rauslassen und sagt Weiterentwicklung der Wirtschaft, dass es diese Kritik von der republikanischen Seite nicht so scharf wird.
Also wenn ich vielleicht darauf als erstes antworten kann, ich glaube, was wir sehr viel sehen und dass es Nordamerika gegenüber Europa ist, wir machen Klimapolitik, aber wir sprechen nicht drüber. Weil das ist eben das größte Problem. Die Art und Weise, wie Klimapolitik in vielen der nordamerikanischen, ob das jetzt Staaten, Provinzen, föderalen Bund funktionieren kann, ist eben wirklich mehr über die Technologie und die Jobschiene. Es ist mit Ausnahme vielleicht der jungen Generation, und das sollte man auch nennen, also wenn wir uns die Zahlen anschauen, Republikaner versus Demokraten, republikanische Wähler versus demokratische, da haben wir dann natürlich diese zu erwartenden Divergenzen. Also ob das jetzt darum geht, insgesamt glauben, was 50% der Amerikaner glauben, Klimawandel wird durch menschliches Handeln verursacht, dann ist es natürlich bei den Republikanern, sind das eben 46% meinen, es sind natürliche Gründe und 13% Demokraten. Also das ist das, was wir erwarten. Allerdings, wenn wir uns dann anschauen, junge Republikaner sind wesentlich mehr sozusagen unterschreiben diese Aussage, dass der Klimawandel eben über menschliches Handeln. Also eine Sache, die wir häufig vergessen, finde ich, bei diesen Diskussionen, ist dieser Generationsaspekt. Und da sehe ich sehr wohl Übereinstimmung auch mit dem, was wir in Europa sehen. Aber ich glaube, insgesamt der politische Diskurs zu Klima ist ein ganz anderer als in Deutschland oder in Europa, auch wenn der sich im Moment ändert. Und er funktioniert einfach wesentlich besser, auch wenn sich die Technologiegläubigkeit der Nordamerikaner schon auch sozusagen verschlechtert hat. Grundsätzlich ist es aber einfacher über Technologie und Industriepolitik und so diese Idee, wir wären Technologieführer in diesen Technologien, ohne dass jemand da mal dazu sagen muss, das sind aber sozusagen Technologien, die den Klimawandel behandeln. Das funktioniert einfach besser. Und ich glaube, das bringt diese beiden doch sehr konträren Aussagen eigentlich sehr gut zusammen. Weil ich glaube, beide sind politisch savvy genug, um zu verstehen, dass dies die beste Art und Weise ist. Also wir hören ja auch, es geht rein darum, können wir den Benzinpreis niedrig halten? Das können wir im Moment, wunderbar. Kann die Inflation niedriger bleiben? Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die USA im Moment in den Genuss einer außenpolitischen Dividende kommen, die Öl heißt. Also wir haben die sehr schockierende Nachricht Anfang Dezember, dass die USA im Dezember so viel Öl wie noch nie seit 1920 pro Tag produziert haben. Noch mehr als Saudi-Arabien und Russland. 13,2 Millionen Barrels pro Tag. Also es ist ein Rekord seit 1920. Und davon natürlich ein Großteil auch exportiert wird. Nur Saudi-Arabien exportiert mehr. Also man muss so ein bisschen sehen, man profitiert natürlich auch von den hohen Ölpreisen, von den Einnahmen aus dem Öl, von der Notwendigkeit Europas, amerikanisches Öl und auch Gas auch auf dem Rekordhoch zu bekommen. Also das heißt, es ist so ein bisschen diese Verknickung von, man hat diese Dividende über Öl und gleichzeitig kann man vielleicht das ummünzen, indem man sagt, der Inflation Reduction Act hat genau das gebracht, was es sagt im Namen, nämlich Inflation niedrig gehalten und die Gaspreise nach unten. Und das interessiert leider immer noch ein Großteil der Amerikaner. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass diese Art von Rhetorik funktioniert im nordamerikanischen Kontext.
Also erstmal herzlichen Dank, Petra, für die Erklärung. Wir würden gerne auch noch mal ein bisschen auf das Internationale kommen und inwiefern gemeinsame Beschlüsse und Übereinkommen überhaupt möglich sind. Und dementsprechend würden wir ganz gerne nochmal zwei O-Töne einspielen. Und der erste O-Ton ist von seiner Exzellenz Sultan Al-Shaber, der ja der Präsident der Weltklimakonferenz ist. Und er sagte am 30. November 2023 während der ersten Pressekonferenz der COP über den wegweisenden Beschluss zugunsten des Fonds zur Kompensation von Klimaschäden in besonders verwundbaren Ländern. Und jetzt Ton ab. Und wir hören, was er gesagt hat.
The fact that we have been able to achieve such significant milestone in the first day of this COP is unprecedented. This is historic. The fact that we were able to get the agenda voted and agreed on without any delay. For those who have been involved in previous COPs, this is just unprecedented.
Und wir wollten noch einen zweiten O-Ton reinbringen, der vielleicht noch ein bisschen deutlicher zeigt, dass wir aber doch schon auch Konflikte haben. Dieser Konflikt, der betrifft die zwei Elefanten im Raum, nämlich die USA und China. Wir wissen alle, dass China Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale ist und für die USA vielleicht ein bisschen mehr systemischer Rivale als Partner und Wettbewerber. Aber man braucht halt auch China als Partner, um große globale Herausforderungen zu meistern, wie den Klimawandel. So, und deswegen hören wir von US-Präsident Biden am 16. November 2023 auf dem APEC-CEO-Gipfel in San Francisco, Kalifornien, über die Beziehungen zwischen China und den USA. Ton ab.
And I was very straightforward, as he was with me yesterday. At the same time, on critical global issues such as climate, AI, counter-narcotics, where it makes sense to work together, we've committed to work together. We're going to continue our commitment to diplomacy, to avoid surprises and prevent misunderstandings. A stable relationship between the world's two largest economies is not merely good for the two economies, but for the world. A stable relationship. It's good for everyone.
Dennis, wie steht's denn um die internationale Klimapolitik? All good?
Ja, wenn man sich, das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage. Nein, es zeigt sich auf jeden Fall, dass die Auf und Abs dieser internationalen Klimapolitik vielfach schon von dem von einem Konsens zwischen den G2, zwischen USA und China mitbestimmt wird. Und das ist, wenn man das jetzt auch mit dem Eingangsstatement zusammenbringt, muss man, glaube ich, auch sehen, was ist denn an diplomatischen Aktivitäten für einen erfolgreichen Staat vorher gelaufen. Im Vorfeld, das sind natürlich die fleißigen Arbeitsgruppen für die einzelnen Verhandlungsstränge der internationalen Klimapolitik, ohne die es gar nicht gehen würde, wenn die nicht zwischen den anderen COPs auch jeweils ihre Arbeit machen würden. Ich glaube, auch darauf ist zurückzuführen, dass dann am Ende auch unter Beihilfe der deutschen Klimadiplomatie sowas wie diese Fondsstruktur dann auch gelingen kann. Aber es ist auch schon im Vorfeld Anfang November deutlich geworden, dass mit dem Sunnyland Statement between US and China schon wesentliche Vorverhandlungen auch zwischen den USA und China, die ja nicht jeweils durch ihre Staatschef vor Ort vertreten sein werden, vorweggenommen worden sind. Und das geht so ein bisschen auch, führt auch das fort, was ja auch schon vor 2 Jahren in Glasgow mit einer Declaration der beiden Länder zur Voranbringung der Climate Action, der gemeinsamen Klimaschutzbemühungen angestoßen worden ist und da aber auch immer wieder durch geopolitische Spannungen dann on hold ist und ausgebremst wird. Also es wird versucht, dass diese beiden, das sind auch natürlich die beiden globalen größten Emittenten, dass da bestimmte zentrale Ergebnisse auch ein Stück weit vorverhandelt werden. Und die G7 wie auch die G20 sehen sowas natürlich sehr kritisch an sich, weil sie dann natürlich ihrer Verhandlungsmacht ein Stück weit auch mit beraubt werden. Dann kommen dann eigene Initiativen, die dann auch mit reingebracht werden, die auch natürlich auch von auf ihrer Seite tragfähig sind. Kanada als Beispiel, die kommen, setzen sich ja zum Beispiel die kanadische Regierung sehr stark für einen globalen Kohlenstoffpreis ein, der von möglichst vielen Ländern auch eingeführt werden soll. Das von der Bundesregierung und von unserem Kanzler ist das liebste Kind ein Club, eine Clubstruktur, die eben jetzt auch hier während COP28 ja an Fahrt gewinnen soll und das auch tut. Also das ist zumindest auch im kritischen wirtschaftlichen Sektoren, die schwierig nur Klimaschutzlösungen umsetzen können, hier entsprechende Bewegungen reinzubringen, Stahl, Zement dabei. Und ich glaube, im Grunde genommen, damit steht und fällt natürlich vielfach auch das, Erfolgsaussichten dieser internationalen Klimakonferenzen. Aber es ist natürlich auch damit verbunden, auch was setzt man zu Hause um? Also so wie es gegenwärtig aussieht, kann durch diesen, kann China vermutlich nächstes Jahr, was wie die Zahlen zeigen, das erste Mal seine Emissionen zurückführen. Das ist an sich schon bemerkenswert. Die USA selber sind auch in der Minderung begriffen gegenüber den Werten von 2005, aber wie das National Climate Assessment vor kurzem gezeigt hat, ist das deutlich weniger, als es eigentlich bräuchte, wenn man tatsächlich gegenüber 2005 50% zurückführen will, die Emissionen. Und warum sage ich das? Weil das am Ende natürlich so ein bisschen der Lackmustest ist. Und das auch, was auf Petra ja auch ausgeführt hat, wie stark wird denn jetzt tatsächlich zu Hause das dann auch umgesetzt? Und das kann ich am Ende unbestechlich an diesen Zahlen, an diesen Emissionszahlen sehen. Und damit, wenn man das als Indikator nimmt, kann man natürlich auch immer so ein bisschen bemessen, wie gut sind diese beiden globalen Mächte denn aufgestellt, um international hier eine Führungsrolle zu übernehmen. Und das ist dann momentan, wenn es um die globalen Emissionen geht, immer noch zu wenig.
Vielleicht ist die Lehre, dass man die finanziellen und wirtschaftlichen Anreize schaffen muss und dass das Bekämpfung von Klimawandel und Reduzierung von CO2-Ausstoßen unter anderem einfach ein Nebenprodukt ist von der Fortentwicklung der Technologie und das innerhalb des internationalen Wettbewerbs. Ich weiß nicht, wie er das sieht. Also das ist nicht mehr eine moralische Frage, das von, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber Global Public Action, right? Collective Action Frage, ist, dass jeder ist eigentlich doch für sich da, aber alle haben irgendwie die gleichen Anreize. Vor allem innerhalb des Internet, aber auf finanziellen Ebene, weil das so ein Klimafonds und Carbon Trading ist, das wird natürlich international verhandelt.
Es ist ja so, dass was international passiert, sind ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist internationale Politik, das andere ist internationale politische Ökonomie und dann haben wir auch noch die international schon seit Jahrzehnten die Zusammenkünfte, um den Klimawandel zu adressieren. Also ich glaube schon, sowas wie das US-chinesische Übereinkommen kann schon Signalwirkung haben. Also wir sollten nie vergessen, dass was ist denn die Alternative zum Beispiel zu COP28? Zumindest haben wir einmal im Jahr die Möglichkeit, so auch wie dieser Podcast zeigt, dass wir uns diesen Themen widmen, dass das also wirklich auf die Top-Liste der journalistischen Berichterstattung kommt. Also ja, natürlich kann man sagen, letztendlich, es gibt keine Timelines, es gibt keine Details in diesem Abkommen zwischen den USA und China. Allerdings muss man auch sagen, es ist zum ersten Mal, dass China bestimmte Zugeständnisse gemacht hat, wenn es um Methanemissionen geht. Also und es sind ja, ich glaube, jeder Diplomat würde auch immer darauf hinweisen, diese kleinen Schritte und viele davon und was im Hintergrund passiert, sind auch sehr wichtig. Aber ich glaube schon, dass wir auch als Weltöffentlichkeit diese sehr großen Events brauchen, um uns überhaupt diesen Themen zu widmen. Ich glaube, was passieren wird, und da stimme ich Dennis zu, unterschiedliche Länder haben ganz unterschiedliche Motivationen, warum sie jetzt bestimmte Aspekte forcieren. Ob es jetzt die Methansache, der Kohlenstoffpreis für die Kanadier und so weiter ist. Aber woran wir auch denken müssen, ist, die Geopolitik wird sich enorm verändern, sobald wir eben mehr und mehr diese neuen Energien, Wasserstoff, LNG, und das muss im internationalen Verband diskutiert werden, auch wenn wir nicht die Lösung finden, die wir gerne alle hätten.
Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Dennis gerade reingeworfen hat, und das ist der Klimaclub, auf den sich ja die G7 verständigt hat unter der deutschen G7-Präsidentschaft. Der ja jetzt tatsächlich richtig ins Leben gerufen werden soll und mit richtigen Aktionen auch versehen. Und gleichzeitig haben wir die Verhandlungen im transatlantischen, also EU-US Handels- und Technologierat, dem Transatlantic Trade and Tech Council, wo ja immer noch ein großer Punkt ungelöst ist, und das ist der Stahl- und Aluminiumzölle, wo man sich ja darauf verständigt hat, die erstmal auszusetzen, aber eben mit dem Ziel, ein Abkommen zu verhandeln, ein Global Arrangement on Sustainable Steel. Und bei beiden hakt es ja so ein bisschen, also sowohl beim G7 Climate Club als auch eben bei diesem GASA an der Frage, wie will man das denn jetzt genau umsetzen? Also einen Preis für CO2 oder wie bemisst man den Anteil von CO2 an der Produktion von eben bestimmten Produkten, und wie besteuert man oder bestraft man eben Produkte aus dem Ausland, die zu niedrigeren Umweltstandards produziert worden sind. Und da sind sich ja die EU und die USA nicht ganz einig, Petra, oder? Kannst du das vielleicht nochmal erklären, worum es da geht, in a nutshell für unsere Zuhörer?
Also so ganz ganz genau bin ich jetzt auch nicht in dieser Materie drin, aber es ist natürlich grundsätzlich ein Problem häufig bei diesen transatlantischen Diskussionen um unterschiedliche Standards, Systematiken, was überhaupt da rein gehört im Sinne von, wir haben das gerade von Dennis gehört, also in den USA Nuklear und CO2-Sequestrierung ist Clean Energy. Ist im europäischen Kontext nicht. Wir haben das gleiche Problem zwischen Europa/Deutschland und Kanada, wenn es um Wasserstoff geht. Also nutzen wir die ganze Farbpalette, die sozusagen, also grüner Wasserstoff, wunderbar, blauer Wasserstoff, der über Gas und dann durch die Sequestrierung, oder gehen wir ganz weg von diesem Farbenspiel und gucken uns einfach an, also was im Lifecycle Assessment, wenn man sich diese Wasserstoffherstellung von vorne bis hinten anguckt, was sind denn eigentlich die Emissionen hier? Und ich glaube, das ist in der Tat eins der größten transatlantischen Probleme im Bereich dieser Standards und Systematiken, wie bestimmte Technologien einzuordnen sind, ganz besonders, wenn es um das Kohlenstoffmanagement geht. Also wie und natürlich darauf noch, welchen Preis für Kohlenstoff? Also wir haben das jetzt, wir haben auch eine ähnliche Diskussion in den USA bei der Methanregelung, wo wir interessant, was ist der Preis? Like, was für ein Preis pro Tonne packen wir zu sozusagen auf Methan. Und da haben wir zum Glück, ich glaube, unter Obama ist das begonnen worden, diese Idee der sozialen Kosten von Methan. Und ich glaube, da sind einfach Riesenunterschiede. Also was ist der Preis? Was sind die Kosten von diesen Art Technologien? Und dann haben wir da drunter liegend natürlich ganz rivalisierende Jobinteressen, gerade bei der Stahlbranche. Das haben wir ja seit den 70er Jahren. Also das kommt ja immer mal wieder hoch. Und jetzt ist es sozusagen wieder nochmal in einem anderen Bereich. Der ist ja aber auch erlaubt, Strafzölle zu erheben. Es ist ja so, dass man kann ja die Strafzölle in allen Bereichen erheben. Aber hier haben wir wieder so einen ungelösten Bereich, wo man sehr gut als nationaler Akteur das sich sozusagen zunutze machen kann, dass es eben keine standardisierten Normen dazu gibt. Und das ist, glaube ich, das wird enorm schwierig sein. Das sehen wir auch in anderen Diskussionen, wie ich schon erwähnte, zum Beispiel zum Wasserstoff. Also was so wie Kanada und Europa oder auch die USA, welche Standards man da anführt.
Ja, wir haben auch gesehen, dass es genau bei meinen Hedgefonds, die auch versucht haben, da in den Markt zu spielen und da da einen Preis zu setzen, auch gescheitert. Ja, auch gescheitert, auch eine Menge Geld verloren. Nicht, dass wir weinen sollen, aber das ist schon, also das war ein Versuch. Ja, ein Versuch aus der Privatwirtschaft, wenn nicht aus der Regierung hinaus.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel mit dieser Clubstruktur versus das, was man dann transatlantisch, nämlich in anderen historisch auch stark gewachsenen, also mit dem Stormy, Forum, was du auch nennst, ne? Also das gewissermaßen, das auch so ein bisschen die Grenzen zeigt, was man vermutlich von diesen globalen Verhandlungen erwarten kann. Dann werden sich so Stützen gebaut, wie so eine Clubstruktur, wo man das versucht hat, über die G7 einzuführen. Es ist ja gar nicht regelmäßig der Fall, und das gilt nicht nur für Klima und Energie, sondern glaube ich auch für andere Bereiche, dass die G7 an sich als Output etwas hat, was dann institutionalisiert lange fortwährt. Das ist, glaube ich, insofern ist das wahrscheinlich, wenn es so wie es jetzt gekommen ist mit dem Club, mit dieser Clubstruktur, und ich glaube, das ist schon ein bisschen auch davon weg, was eigentlich mal ursprünglich so diese Idee war, ist es schon relativ bemerkenswert. Und gleichzeitig ist es nämlich genau die Frage, die du ja stellst, also wie kann sowas dann auch belastbar in Strukturen münden, die dann auch gemeinsame Standards auch im transatlantischen Verhältnis dann reinbringen. Und vielleicht nur noch diese Zusatzbemerkung, Petra, wie du genau sagst, das ist ja auch durchaus innerhalb der beiden Länder, Kanada, aber auch vor allen Dingen in den USA, auch gar nicht selbstverständlich, dass das dann als Lösung akzeptiert wird. Also wir haben ja auch kein nationales Emissionshandelssystem in den USA, und das wird auch nicht absehbar nicht kommen. Es gab natürlich da auch schon Initiativen, McCain-Lieberman, die das zu anderen Zeiten auch mal vorgeschlagen haben. Aber was man jetzt als Realität hat, ist ein gewissermaßen Mosaik, man könnte auch sagen Flickenteppich, wo versucht wird, dann regional bestimmte Standards durchzuführen oder einzuführen. Ne? Also in Kalifornien, aber auch in den New England States, wo es schon relativ lange Zeit diese Bemühungen eben gibt, darüber Emissionen einen Preis zu geben. Und das ist natürlich auch, glaube ich, nochmal eine Ebene, die man dann in diesem Verhältnis auch mit berücksichtigen muss, dass die USA und Kanada eben auch immer jeweils zu Hause nochmal das, was sie da global verhandeln, ja auch nochmal gewissermaßen sich absegnen lassen müssen. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Schwierigkeiten bei dieser Art von Global Governance.
Ja, ist interessant, was du sagst. Also das funktioniert auch in Washington D.C. so. Ne? Ich habe Solarzellen auf meinem Dach. Da speise ich ein, weil da haben wir sehr viel Sonne, sehr viel Hitze auch. Und da haben wir auch ein Credit System. Und ich krieg alle 3 Monate etwas zurück. Natürlich müsste ich im Vorab ein bisschen investieren, aber es hat sich schon rentiert nach ein paar Jahren. Also vielleicht ist es auch eine Lehre, dass irgendwie, das gibt ja das Große und Ganze auf internationalen Ebene, aber dass die Lösung an sich vielleicht auch ein bisschen lokaler ist, als man sich vorgestellt hätte. aber ich könnte sehr lange drüber reden. Und ich glaube, Stormy auch. Man hat so ein bisschen so einen Eindruck, man redet über TTC, da könnte sie wahrscheinlich auch ein paar Stunden Vortrag halten. Das ist ja eben ihr Fachgebiet. Aber ihr wart so großzügig mit eurer Zeit. Und wir werden mal schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit für COP. Wir warten mal ab. Natürlich haben wir sehr viel Zeit für die transatlantische Klimapolitik oder Industriepolitik oder wie man das auch nennen mag. Also meinerseits und auch seit der Atlantikbrücke, vielen Dank für die Zeit und für Ihr Einblick.
Und auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle Gespräch, Dennis und Petra. Das war America's Choice vom 5. Dezember 2023. Vielen Dank fürs Zuhören.